Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle Gäste, die Damen und Herren der Verwaltung und die Abgeordneten und eröffne hiermit die heutige Stadtverordnetenversammlung. Ich stelle fest, die Einladung ist ordnungsgemäß und fristgemäß zugestellt worden und wir sind in ausreichender Zahl hier zusammengekommen, dass wir beschlussfähig sind. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung. Gibt es Anmerkungen dazu? Herr Weidler, bitte. Hier heute noch ein Fußballtraining hat, dem wir uns denn nicht entgegenstellen wollen, denke ich. Ich möchte dies kurz zur Abstimmung bringen und hoffe aber, dass wenn wir vorher jemanden berufen, dass sich nicht beißt, wenn wir die Abberufung dann später machen in einem anderen Tagesordnungspunkt. Nö, alles piekfein. Wer dafür ist, dass wir diesen Tagesordnungspunkt nach vorne ziehen, den bitte ich jetzt zum Handzeichen. Das ist einstimmig, das kann den Abend so bleiben. Vielen Dank. Damit, wenn keine weiteren Anmerkungen sind, gilt die Tagesordnung als beschlossen und angenommen. Dann kommen wir jetzt zum Bericht des Vorsitzenden. Ich habe zwei Punkte. Und zwar haben wir den Beschluss S113/2022 umgesetzt. Das ist, dahinter verbirgt sich die Umsetzung des Beschlusses S22-389-18, Überprüfung auf Mitarbeit für das Ministerium der Staatssicherheit der DDR. Das Ergebnis liegt mir vor und wurde mir zugesandt. Und ich kann so viel sagen, dass keiner der heute hier oder der heute tätigen Stadtverordneten dort tätig war, beziehungsweise ja, mitgemacht hat, um es mal so zu sagen. Und ein Teil war zu dem Zeitpunkt zur Auflösung des Ministeriums noch keine 18 Jahre. Dementsprechend fällt die Überprüfung dort auch aus. Das als Information von meiner Seite. Ich werde diese Unterlagen dann vertrauensvoll an die Stadtverwaltung übergeben im Nachgang. Des Weiteren habe ich noch eine Sache. Wir hatten am letzten Samstag von der Feuerwehr eine Alarmierung, eine hilflose Person im Wasser und wollte sagen, dass wir diese Person retten konnten. Das war kurz vor knapp mit unserem Boot aus dem einfachen Hintergrund, weil wir seinerzeit, glaube ich, darüber debattiert hatten, ob ein stärkerer Motor verbaut werden muss oder nicht. Ich stelle jetzt einfach mal das so hin und sage, diese Mehrleistung hat diesem jungen Menschen das Leben gerettet. Das nur mal als kleine Anmerkung. Und von daher hat sich diese Mehrausgabe, ich glaube, es waren 1.800 Euro, ich denke doch mehr als bezahlt gemacht. So viel von meiner Seite. Dann übergebe ich das Wort an den stellvertretenden Bürgermeister, Herr Anders. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Richter. Ich begrüße auch alle recht herzlich, alle Stadtverordneten, alle Gäste, Herrn Adam, der nachher auch noch seinen eigenen Tagesordnungspunkt hat. Und dass das Boot hier im Einsatz war und vor allem ein Leben gerettet hat, freut uns natürlich auch sehr. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal betonen, dass wir bei sowas auch nie von einer Mehrausgabe sprechen, sondern weil es einfach notwendig ist. Und das Ziel verfolgen wir schon seit vielen Jahren, dass wir immer wieder versuchen, der Feuerwehr das Bestmögliche, was es gibt, zur Verfügung zu stellen. Ja, das kostet Geld, aber das rettet am anderen Ende auch Leben und vor allem ist auch wichtig für die Sicherheit unserer Feuerwehrleute. Deswegen vielen Dank für die Information. Ja, ich habe heute einige Informationen mitgebracht, die ich mal so sukzessive hier reingehen möchte. Das erste ist natürlich, was ich auch schon in der letzten SVV gesagt habe, insbesondere für die Gäste, die sich vielleicht nachher wundern werden, warum Herr Anders nicht mit abstimmt. Der allgemeine Stellvertreter hat in der SVV kein Stimmrecht, nur im Hauptausschuss. Und entsprechend darf ich heute an der Abstimmung nicht mit teilnehmen und werde es dementsprechend natürlich auch nicht machen. Thema Kita Hasenwäldchen, eine sehr erfreuliche Nachricht. Die Betriebserlaubnis für die Kita am Hasenwäldchen liegt jetzt vor zum 1.6.2022. Das ist morgen und die Kita wird dann morgen auch den Betrieb aufnehmen und die Kinder, unter anderem auch aus der Kita Wirbelwind, werden dann sozusagen ihre neue Kita in den neuen Kita eingehen und entsprechend dort auch, so hoffen wir es natürlich auch, jede Menge Spaß haben. Ansonsten hatten wir an letzte Woche Montag, den 23. Die Wasserbüffel sind wieder zurück in Wildau. Nach dem Winterquartier sind 4 männliche Büffel. Mein Stand ist, dass es die gleichen Büffel sind wie auch im letzten Jahr. Und der Schirmherr, Herr Dr. Professor Ungwari, die BLEC und die Presse begrüßen die Büffel. Und die bleiben jetzt so lange in Wildau, bis der Winter wieder einkehrt. Zurzeit sind sie wenig zu sehen, weil sie im Hinterbereich der Dammewiesen sich befinden. Aber im Laufe des Sommers werden dann die Büffel auch wieder in den vorderen Bereich dann auch zu sehen sein. Und dann denke ich mal, werden sich auch die Besucher darüber auch wieder freuen. Ansonsten geht es schon mal in der Vorausschau für das Jahr 2023. Da ist es so, dass Frau Schwarze vorhin den Sitzungskalender für das nächste Jahr allen Stadtverordneten gemailt hat. Wir haben wieder 5 Zyklen wie jedes Jahr. Die Verwaltung hatte diesen Sitzungskalender mit Herrn Richter vorher abgestimmt und wir sind jetzt im Mai, Ende Mai und sind entsprechend rechtzeitig dran. Sollte es dort Änderungsbedarf geben, bitte melden. Ansonsten haben wir soweit alles berücksichtigt, was wir in den Jahren zuvor auch berücksichtigt haben. Ferientermine, gesetzliche Fristen und entsprechend ist er zumindest aus Sicht der Verwaltung auch rund. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, dass wir mit diesem Zyklus beginnend in den Einladungen für die Ausschüsse und für die Stadtverordnetenversammlung auch den Kinder- und Jugendbeirat aufgenommen haben. Der hat bisher immer gefehlt in den Einladungen, aber auch der Kinder- und Jugendbeirat erhält jetzt sozusagen die Tagesordnung für die Ausschüsse inklusive Stadtverordnetenversammlung. Im letzten Hauptausschuss, letzte Woche Dienstag, gab es eine Anfrage von Herrn Weidler bezüglich der Entwicklung der Gaspreise in der Stadt Wildau. Wir haben das jetzt mal recherchiert, sind mal sehr interessante Zahlen, die ich hier mal kundgeben möchte. Am Ende des Tages wird es aber auch so sein, bei vielen Zahlen ist es mal ein bisschen schwierig zu folgen, aber alles, was wir heute hier auch besprechen, wird natürlich auch protokolliert und im Nachgang einsehbar. Also bereits in diesem Jahr haben wir 3 Preisanpassungen bekommen von unseren Anbietern, EWE. Das war der 1.1., der 1.4. und der 1.7. So, das Jahr ist noch nicht rum. Entsprechend kann man hier auch damit rechnen, dass es möglicherweise noch eine 4. und 5. Preisanpassung gibt. Ansonsten ist es so, dass wir in diesem Jahr, ich rede jetzt immer nur von Gas, 80.000 Euro veranschlagt haben im Haushaltsplan für Gas. Und unser bisheriger Anbieter Ortima, der ja letztes Jahr Insolvenz angemeldet hat, würden wir bei den Kosten, die dort vertraglich gesichert waren, bei rund 68.000 Euro liegen. Immer unter der Voraussetzung, der Verbrauch bleibt gleich, muss man dazu sagen. Gegenwärtig sind wir ja sozusagen beim Grundversorger EWE und aller Vorausschau nach wird so sein, dass wir dort bei 120.000 Euro am Ende des Jahres ankommen werden. Das sind 40.000 mehr beziehungsweise 50% mehr als der Planansatz. Aber der Plan gibt es her. Darüber haben wir auf dem Finanzausschuss gesprochen. Und entsprechend gibt es jetzt erstmal aus Sicht des Kämmerers, aus meiner Sicht auch keinen Bedarf, über einen Nachtrag zu reden. Ansonsten nochmal einzelne Zahlen. Der Arbeitspreis bei unserem ehemaligen Anbieter Ottima lag bei 1,535 Cent pro Kilowattstunde. Und ab 1.7. sind wir bei 9,0 Cent pro Kilowattstunde. Oder anders gesagt, der Preis ist dann 6-fach höher innerhalb von 7 Monaten. Dann Termine Einwohnermeldeamt. Die Stadtverordneten wissen das. Ich glaube, die Bürger haben es auch schon gehört. Wir haben ja seit einiger Zeit wieder nach den Lockerungen der Corona-Rahmenbedingungen das Rathaus wieder geöffnet zu den Sprechzeiten. Hatten in den 2 Jahren, wo wir, ich sage jetzt mal fast zugänglich, durchgängig die Öffnungszeiten gekürzt hatten oder gar keine hatten, gerade im Einwohnermeldeamt auf Online-Buchung zurückgegriffen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt haben wir gegenwärtig den Umstand, dass wir die Online-Buchung nach wie vor anbieten. Die wollen wir auch gerne anbieten, weil sie sehr gut angenommen werden und der Bürger auch weiß, ich habe einen Termin, komme dann auch ran. Aber auch die Bürger, die zu Sprechzeiten kommen, die keinen Termin haben, nehmen langsam zu. Das ist damit einhergehend verbunden, dass natürlich die Leute ohne Termin länger warten müssen. Das ist dann sicherlich dann in bestimmten Momenten oder Stoßzeiten nicht angenehm oder auch nicht schön. Ich kann dir nur aus Sicht der Verwaltung sagen, dass wir das wöchentlich beobachten und dann auch wöchentlich eine Entscheidung treffen, ob wir diesen Umstand gegenwärtig Online-Buchung und Rathausöffnung so beibehalten oder ob wir möglicherweise irgendwann mal die Online-Buchung wieder abstellen. Aber so weit sind wir noch nicht und wir wollen es eigentlich auch nicht und hoffen natürlich auch, dass die Bürger mit ein wenig längerer Wartezeit trotzdem zufrieden sind mit der Leistung, die wir hier anbieten. Darüber hinaus ist am 27.06. ist ein Montag unser Einwohnermeldeamt geschlossen. Ja, das Thema, was uns vielleicht zurzeit am meisten interessiert, ist die Bürgermeisterwahl. Die findet jetzt definitiv am 28.08. statt und möglicherweise am 18.09., denn die Stichwahl. Die beiden Termine sind fixiert und von der Kommunalaufsicht des Landkreises Dahme-Spreewald festgelegt. Wer sich als Kandidat aufstellen lassen möchte, muss seine Unterlagen bis zum 23. Juni 12 Uhr bei unserer Wahlleitung Frau Hein oder bei Frau Jordan abgegeben haben. Einzelkandidaten benötigen 44 Unterschriften und wir haben bisher 5 Kandidaten, die sich bei uns angemeldet haben und davon sind 3 Einzelkandidaten. Namen nenne ich jetzt nicht. In der Presse sind die soweit, denke ich mal, alle auch durch Presse bekannt gewesen. Wie gesagt, wer aber weitere Informationen haben möchte zum Wahlverfahren, zum Prozedere, bitte an Frau Hein oder an Frau Jordan wenden. Das ist unsere Wahlleitung. Darüber hinaus suchen wir natürlich für beide Tage, wir gehen mal von 2 Tagen aus, für die 2 Wahltage natürlich auch wieder Wahlhelfer. In der Regel ist es so, dass wir ungefähr 100 Wahlhelfer benötigen. Die Wahlleitung wird jetzt nochmal alle Fraktionen anschreiben und die uns bekannten Helfer, die uns immer sozusagen die Treue halten in den letzten Jahren, die werden wir anschreiben. Aber darüber hinaus, wie gesagt, wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns über jede helfende Hand, um letztendlich auch diese beiden Wahltage umsetzen zu können. Das nächste Thema, was uns zurzeit bewegt, ist das Thema Homepage der Stadt Wildau. Wir hatten im März im vorletzten Hauptausschuss die Vergabe eines Rahmenvertrages für das Stadtmarketing der Stadt Wildau beschlossen. Der Auftakt ist jetzt gelaufen und der erste Schritt wird jetzt immer sein, dass wir ein Corporate Identity natürlich im kleinen Rahmen für uns erarbeiten müssen. Da geht es hauptsächlich darum, wie die Optik zukünftig auf der Homepage aussehen soll, bis hin zu Visitenkarten, Kopfbögen und so weiter. Da werden wir bis September einige Vorschläge erarbeiten mit unseren Anbietern und dann werden wir das natürlich mit der Stadtverordnetenversammlung oder interessierten Bürgern dann auch gerne besprechen, welches, ich sag jetzt mal, Erscheinungsbild wir künftig hier in Wildau als Stadt werben wollen. Ziel ist natürlich, dass die Homepage dann die neue barrierefrei sein muss und gegenwärtig ist das Problem, das wird uns auch immer vorgeworfen, dass die gegenwärtige Homepage, ich sag mal, sehr verschachtelt ist. Man findet vieles nicht, teilweise 3-4 Mal hinterlegt. Das ist so, wenn so eine Homepage halt über viele Jahre wächst. Das muss besser werden, das muss einfacher werden, auch in der Abarbeitung. Und diesen ganzen Prozess, der wird noch eine Weile dauern, das ist klar. Dafür haben wir auch eine Arbeitsgruppe gebildet, auf Verwaltungsmitarbeitern, dem Dienstleister und auch den Vertretern von Fraktionen. Da waren es ursprünglich mal 3, die von den Fraktionen benannt worden sind. In der letzten Sitzung war nur Frau Schulz von der SPD anwesend, die anderen beiden nicht. Hier an der Stelle muss ich noch dazu sagen, wir haben auch keine Absage bekommen. Deswegen bitte ich auch nochmal die Fraktionen, die anderen beiden entsandt haben, nachzudenken, ob das noch die richtigen Ansprechpartner auch für uns sind, weil wir schon gerne wollen, dass in diesem Prozess der Erarbeitung und der Entwicklung auch interessierte Stadtverordnete oder Bürger auch daran teilnehmen. Und entsprechend ist es denn schade, wenn wir einladen und wissen nicht, woran wir sind. Dann ein sehr wichtiges Thema, was uns gestern erreicht hat. Wir haben ein Schreiben der Willauer Servicegesellschaft bekommen zu dem Thema Essensversorgung. Das Schreiben ist zwar von 12.05., ist aber gestern am 30. Mai bei uns eingegangen. Und dort wird so sein, dass die WSG uns mitteilt, dass aufgrund verschiedener Faktoren, Corona-Pandemie, steigende Preise, der Preis am 1.7. für die Essensversorgung in unseren kommunalen Einrichtungen, Kitas und Schulen um 19.5% steigen wird. Wie gesagt, wir haben es gestern bekommen, wir werden es jetzt prüfen und mit der WSG dann auch die Gespräche führen, und wo es denn letztendlich hinführt, ob man es annimmt, ob es denn möglicherweise eine Kündigung gibt, muss man dann mal schauen. Hier erstmal für die Stadtverordneten und sicherlich dann auch für die Eltern unserer Einrichtung erstmal die Information, dass ein derartiges Schreiben auch vorliegt. Denn unser Thema ukrainische Flüchtlinge. Zurzeit, Stand gestern, hatten wir 62 ukrainische Flüchtlinge bei uns in Willau offiziell gemeldet. Davon sind 3 Kinder im Alter bis 3 Jahre, 6 Kinder im Alter von 3 bis 6 und 13 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Gegenwärtig liegt ein Antrag von einem Kind oder von einem Elternteil für einem Kind unter 3 Jahren vor. Diesen Antrag konnten wir bisher leider nicht bedienen, weil uns die Plätze fehlen. Da schauen wir aber. Und ansonsten ist ein Kind im Alter von 4 Jahren in der Campus-Kita und ein Kind mit 7 Jahren wird bei uns in der Kita Wirbelwind betreut. Also zurzeit 62 ukrainische Flüchtlinge, die bei uns in Willau gemeldet sind. In der Gemeinschaftsunterkunft in der Friedrich-Engel-Straße 58a sind Stand heute 96 Bewohner registriert, davon 74 männlich und 22 weiblich. Und insgesamt sind davon 14 Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahren. Denn ein Thema, was uns auch in den letzten Wochen erreicht hat, sicherlich einigen von Ihnen auch, das Thema mit der großen Überschrift Zensus 2022. Die Volkszählung läuft ja aktuell. Bestimmte Grundstückseigentümer werden dort auch angeschrieben. Was sich bei uns jetzt vermehrt hat, insbesondere auch von älteren Bürgern, die damit natürlich Schwierigkeiten haben, mit diesen Schreiben umzugehen, insbesondere weil die Antworten nur online möglich sind. Und wenn man dort beim der Erhebungsstelle beim Statistikamt anruft, erreicht man keinen. Alles sehr, sehr schwierig. Wir haben das über den Landkreis dem Land weitergegeben und hoffen natürlich, dass es dort dann auch eine Verbesserung geben wird, dass auch die Leute, die dort anrufen, eine Aussage bekommen, wie sie mit dieser Umfrage umzugehen haben. Weil unser Stand ist, dass viele es auch machen wollen. Sie wissen nur nicht halt, wie. So, und wie gesagt, das haben wir weitergegeben und hoffen mal, dass sich das denn bessert. Denn eine erfreuliche Nachricht, letzte Woche Mittwoch war das, am 25.02. wurde vom Fraunhofer Institut in Willau das neue Labor- und Bürogebäude eröffnet. Sicherlich für Willau ein Vorzeigeprojekt, genau wie das RKI, was sich in Willau angesiedelt hat. Und das Fraunhofer Institut hat dort an diesem Standort 20 Millionen Euro investiert. Dann das nächste Thema ist die Bürgerversammlung Dahme Nordufer. Darüber hatten wir ja auch in der letzten SVV schon gesprochen. Wir hatten uns mit den Fraktionen abgestimmt, mit Bauwert und mit Meyer Wittig, die Infrastrukturstudie erstellt haben. Und der Stand ist jetzt so, dass am 5.7. um 18.30 Uhr im Zentrum für Luft- und Raumfahrt 3 die Bürgerversammlung stattfinden wird. Die Tagesordnung ist soweit überschaubar. Wir haben eine Öffnung und eine Einführung. Dann wird die Infrastrukturstudie kurz vorgestellt und der Investor Bauwert wird seine Pläne vorstellen. Und danach geht die Diskussion dann los. Und im Zettel R3 ist der Vorteil, dass wir dort bis 300 Einwohner unterbringen können sozusagen oder als Gäste aufnehmen können. Und als Moderation konnten wir Frau Trotzki vom Radio SKW gewinnen, die das dann neutral moderiert. Die Einladungen dafür werden jetzt erstellt und werden auf der Homepage im folgenden Amtsblatt und auf Facebook veröffentlicht. Und natürlich kriegen dann auch alle Stadtverordneten und sonstige dritte persönliche Einladungen, damit wir dieses Thema dann am 5.7. dann auch vernünftig behandeln können. Ansonsten haben wir am 27.8. die Innovationsmeile der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Bereich der Dame Innovation, sozusagen vom Bereich Westhang bis in etwa kurz vor der Mensa. Dazu werden wir noch demnächst genauer informieren. Und am 27.8. in den Abendstunden ist dann das Kinofestival der WGW. Und am 14.9. hat auch die Stadt nach 2 Jahren Pause wieder ihr Stadtfest unter dem Motto Ein Herz für Wilder. Auch da werden wir dann nochmal informieren und Werbung machen. Und entsprechend freuen wir uns, wenn wir jede Menge interessierte Bürger bei der Innovationsmeile, beim Kinofestival und beim Stadtfest dann auch begrüßen können. Ja, heute ist der 31. Mai. Der nächste Zyklus beginnt am 5.9. im Stadtentwicklungsausschuss, endet dann mit der SVV am 27.9. Das heißt, wir haben die sogenannte Sommerpause vor Augen, 3 Monate ohne Ausschüsse, ohne Hauptausschuss, ohne Stadtverordnetenversammlung. Sollte es hier dringenden Bedarf geben, dass wir eine Entscheidung brauchen, wird es eine Stadtverordnetenversammlung geben müssen. Vor einigen Jahren hatten wir immer noch, dass die Stadtverordnetenversammlung in der Sommerpause ihre Kompetenzen am Hauptausschuss abgegeben hat. Wir hatten darüber mit den Fraktionen auch gesprochen und sind jetzt zu der Entscheidung gekommen, dass wir die Kompetenzen an den Hauptausschuss nicht abgeben werden, sondern wenn Not am Mann ist, muss die Stadtverordnetenversammlung einberufen werden. Dann komme ich als letztes zu den Berichten aus den Gesellschaften. Ich fange mal bei der medizinischen Einrichtungsgesellschaft an. Die Gesellschaft arbeitet sehr stabil und seit 1.4.22 arbeitet eine Weiterbildungsassistentin in der allgemeinmedizinischen Praxis von Herrn Sauer. Und wir hoffen natürlich, dass wir dann auch diese Assistentin auch dauerhaft dann für Wildau und für die MEG dann auch gewinnen können. Ansonsten die Kinderarztpraxis arbeitet seit einem Jahr im Gesundheitszentrum und die Arbeit läuft sehr gut und wird auch angenommen. Ich sage jetzt mal so, die Praxis ist immer voll. Dann kommen wir mal zum Gesundheitszentrum, der Gesundheitszentrum Wildau GmbH. Auch die Gesellschaft arbeitet stabil und hat eine Auslastung bei 100%. Das ist gut so und entsprechend sieht man es auch, dass das Gesundheitszentrum auch sehr gut angenommen wird und wir natürlich dort auch immer versuchen, insbesondere wenn Ärzte möglicherweise woanders hingehen oder auch in den Ruhestand, Nachfolger zu finden. Das ist oder wird auch immer schwieriger. Das dauert teilweise Jahre. Alleine bei der Kinderarztpraxis hat die Suche nach einer Nachfolgerin, jetzt sind es ja 2, mehrere Jahre gedauert. Und entsprechend wird das hier auch in Zukunft noch schwieriger werden. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass wir gemeinsam mit der Geschäftsführung und mit dem Ärzteteam immer versuchen werden, dort die Auslastung bei 100% zu schaffen und natürlich auch mit der Auslastung, die wir hier in Wildau brauchen. Dann kommen wir zur Wildauer Sportbetriebsgesellschaft GmbH, und zwar das Wildorado. Hier ist es so, dass das Wildorado im ersten Quartal inklusive Zuschuss der Stadt ein Plus von 5.600 Euro erwirtschaftet hat. Was man gegenwärtig feststellt, ist, dass das Besucher- und Gästeaufkommen langsam wieder steigt. Wir aber wirklich noch weit davon entfernt sind, von den Zahlen vor der Pandemie. Also auch hier ist nach wie vor die Entwicklung vorsichtig zu betrachten und zu genießen. Um dieses Delta aber aufzufangen, versucht auch die Geschäftsführung viele Aktionen und Sonderaktionen durchzuführen im Haus. Und wir hoffen natürlich auch, dass dies dort angenommen wird. Im Finanzausschuss hatte ich schon darüber berichtet, dass zumindest aus Sicht des Gesellschafters, die Gesellschaft gehört jetzt 100% der Stadt, das nächste große Problem das Thema Mindestlohn sein wird. Ab Oktober 2022 liegt er bei 12 Euro. Hier in dieser Gesellschaft haben wir einige Mitarbeiter, die dann ab Oktober, nicht jetzt, sondern ab Oktober, nicht 12 Euro verdienen. Und da muss es dann Anpassungen geben. Und da sind wir gerade dabei, auch mit dem Betriebsrat diese Themen dann auch zu besprechen. Und ich hoffe mal auch, dass wir da dann eine gute Lösung finden werden. Dann komme ich zu dem Bericht der Willauer Wohnungsbaugesellschaft. Zumindest zu den Informationen, die von meiner Seite relevant sind. Die Baumaßnahmen Kopfbauten, dort liegen die Baugenehmigungen vor. Kopfbauten im Hückelhofener Ring 15 und 13, dort sollen 27 Wohnflächen und 3 Gewerbeflächen geschaffen werden. Und die Vorbereitungen der Ausschreibung haben auch begonnen und Ziel ist, dass Ende Juni hier ausgeschrieben werden kann. Das künftige Wohngebäude in der Fichtestraße Bergstraße, auch dort liegt die Baugenehmigung vor. Die Baufeldfreimachung ist abgeschlossen und gegenwärtig erfolgt die Ausschreibung dieser Maßnahme. Der Gewerbekomplex Jahnstraße 2628, also ehemals Netto-Objekt, seit 21.03. ist dort die MBS, die Sparkasse, vor Ort, hat dort ihre neue Heimat gefunden und seit 12.05., also noch relativ frisch, wurde auch der Mietbringer dort feierlich eröffnet und entsprechend haben wir dort schon eine sehr gute Auslastung. Das Thema sozialer Wohnungsbau in der Birkenallee am Wildgarten. Dort ist so, dass gegenwärtig die VIVO alle Förderprogramme prüft, um dort, ich sage jetzt mal, sozialen Wohnungsbau auch errichten zu können. Mal schauen, was denn die Förderprogramme hergeben und sicherlich sind wir dann auch alle gespannt, zu welchem Quadratmeterpreis wir denn dort auch die Wohnung vermieten können. Beim Meyer-Beck-Gelände ist es so, dass im letzten Stadtentwicklungsausschuss Herr Schulze, der Geschäftsführer, mal die Prioritätenliste vorgestellt hat, diese sogenannte Umfrage, wo man bestimmte Parameter mit niedrig, mittel und hoch einzustufen hat. Im letzten Hauptausschuss hatten wir darüber nochmal lange diskutiert, ob wir diese Umfrage auch auf der Homepage der Stadt veröffentlichen werden. Ich habe mit Herrn Schulze gesprochen, wir werden es machen. Wir werden diese Umfrage auf der Homepage der Stadt veröffentlichen und der Bürger muss sich aber diesen Fragebogen ausdrucken und muss ihn dann bei der VIVO im Briefkasten stecken. Und darüber hinaus liegt diese Prioritätenliste oder diese Umfrage auch zu jeder Zeit bei der VIVO aus. Auch dort kann man die Liste ausfüllen und dann bei der VIVO direkt abgeben. So, neuer Verwaltungsbau der VIVO. Die Entwurfsplanung, die läuft und das Projekt wurde im Stadtentwicklungsausschuss am 9.05. vorgestellt und die Fertigstellung ist hier für Ende 2023 geplant. Dann kommen wir mal noch zu den beiden Gesellschaften, wo die Stadt unter 50% beteiligt ist. Das ist einmal die BADC. Hier nur ganz kurz, auch die Gesellschaft arbeitet stabil und Projekte in Willau sind einmal die Orchideenwiese, die Weinflächen, die Flächen am Stadtgarten und natürlich unsere Wasserbüffel, die ich vorhin schon erwähnt habe. Das sind sozusagen die drei Projekte, wo die BLC der Projektsteuerer ist und entsprechend auch hier Ausgleichszahlung ihren Niederschlag finden und entsprechend wir dann auch diese Flächen vernünftig pflegen können und nicht zulasten der Stadtkasse. Darüber hinaus ist die Stadt Willau noch beteiligt an der AWO Seniorenheim Willau GmbH. Hier ist es so, dass wir, wie immer, Herr Luplow, vielen Dank, einen sehr ausführlichen Bericht bekommen haben. Ich werde es trotzdem mal relativ kurz fassen. Gegenwärtig ist es so, dass aktuell die Infektionslage in den Einrichtungen entspannt hat. Es finden auch wieder Veranstaltungen für die Bürger und Mieter, für die Bewohner und Mieter in den Einrichtungen statt. Natürlich immer in angemessenen Rahmen. Alle Tagespflegen sind wieder im Betrieb. Das war eine Zeit lang leider nicht der Fall. Und was von der Gesellschaft weiterhin mit Sorge beobachtet wird, dass es einen sehr hohen Krankenstand bei den Mitarbeiterinnen, insbesondere im Pflegebereich, gibt. Dann hat die AWO Seniorenheim Willau GmbH auf dem Gelände vor den Seniorenheimen im Mai, im April, ich war selber mit zur Gegend, einen Generationenspielplatz eröffnet. Auch dafür vielen lieben Dank. Der wird sehr gut angenommen von Jung und Alt. Und der Dank gilt natürlich darüber hinaus nicht nur der AWO Seniorenheim Willau GmbH, sondern auch dem Flughafen und natürlich auch der MBS, die das mit unterstützt haben. Aber federführend war hier die AWO und ist ein sehr schöner Platz gewonnen und freuen uns natürlich auch, dass er angenommen wird. Bei der Willower Servicegesellschaft, eine Tochter der AWO, den Nordheim Willow GmbH, möchte ich mich jetzt heute nur auf den Bereich Küchen-Catering ziehen. Ich habe vorhin schon erwähnt, wir haben das Schreiben bekommen. Aufgrund der Pandemie und anderen Faktoren sind die Personal- und die Verbrauchskosten dort enorm gestiegen. Auch die Kosten für die Bereitstellung von Lebensmitteln sind deutlich gestiegen. Und entsprechend ist es so, dass die WSG hier Preisanpassungen vorzunehmen hat und sicherlich betriebswirtschaftlich auch muss. Wie sich das denn, wie gesagt, mit dem Vertragspartner Stadt Wölle auswirkt, das werden wir jetzt prüfen und natürlich dann auch partnerschaftlich besprechen. So, dann bin ich mit den Informationen zu den Gesellschaften soweit durch. Dann freue ich mich jetzt auf Fragen und anschließend freue ich mich natürlich noch auf den Zwischenstand Kinder- und Jugendbeteiligung, auf den Bericht von Herrn Adam. Wird sehr interessant werden. Kinder- und Jugendbeteiligung ist ein Thema, was wir uns widmen auch müssen und auch wollen. Und entsprechend ist immer nur die Frage, wie wir das machen. Ich habe gelernt, dass ein Kinder- und Jugendbeirat alleine nicht ausreichend ist, um diese Beteiligungsrechte sicherzustellen, sondern da gibt es verschiedene andere Methoden und entsprechend sind wir hier auch im laufenden Prozess. Und ich glaube auch, so wie ich Herrn Adam kennengelernt habe, dass wir dort auch, ich sage jetzt mal, ein vernünftiges Ergebnis bekommen werden und dass wir dann auch hier in der Stadt Willow sagen können, dass wir bei wesentlichen und wichtigen Projekten auch die Kinder und Jugendlichen mitbeteiligt haben. Seitens der Verwaltung begleitet dieses Projekt Frau Lützeberger und entsprechend wird das ein Dauerprojekt sein, was nicht nach ein, zwei Jahren eingestellt wird, sondern das wird dauerhaft zu sein. Und ich möchte jetzt aber nicht vorgreifen, sondern das wird dann Herr Adam ein bisschen näher, detaillierter vorstellen. Ja, danke.
Vielen Dank, Herr Anders, für die ausführlichen Informationen. Bevor wir aber zum Sachstand zur Entwicklung des Konzeptes kommen, haben wir jetzt die Einwohnerfragestunde, die ich hiermit. Wie bitte?
Dürfen die Stadtverordneten zu den Berichten nicht fragen?
Doch gerne, aber die hatten noch kein Handzeichen heben. Deswegen bin ich jetzt fortgefahren. Also, denn kleinen Moment Geduld mit der Einwohnerfragestunde. Eine Rückfrage, Herr Wulpius, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Weil Herr Anders den heute verschickten Sitzungskalender Entwurf ansprach. Ich weiß, ich sage es jedes Jahr, ich sage es gerne dieses Jahr wieder, auch dieses Mal ist der Entwurf nicht satzungskonform. Wir haben wieder 4 von 5 Sitzungszyklen dabei, wo der Abstand zwischen Hauptausschuss und Stadtverordnetenversammlung nicht 2 Wochen beträgt. Und wir waren eigentlich, glaube ich, mich zu erinnern, anders verblieben hier in der Stadtverordnetenversammlung. Wir wollten uns eigentlich gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden darüber unterhalten, bevor wir dann den 23er-Plan machen. Das hat so nicht stattgefunden. Also wir sind auf jeden Fall nicht dann zusammengekommen nach der November-SVV im letzten Jahr, um das zu besprechen entsprechend. Und jetzt haben wir wieder einen Sitzungsplan, der entsprechend wieder nicht diese 2 Wochen beinhaltet. Vielen Dank.
Teilweise ist das so, ja. Möchte aber nur noch mal meine Worte wiederholen. Wir haben jetzt Mai. Der Sitzungsplan wurde erstellt. Aus Sicht der Verwaltung deckt ja alles ab, was er abdecken muss. Wir haben natürlich bestimmte Zeiten, die wir berücksichtigen müssen, insbesondere Ferien. Deswegen ist der Spielraum immer relativ gering. Aber ich habe es vorhin auch gesagt gehabt, er liegt jetzt im Mai vor. Er ist für das Jahr 2023. Er dient jetzt als Grundlage und sollte es dort Änderungsbedarf bestehen, von wem auch immer, dann reden wir natürlich drüber. Also er ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, den hat jetzt weder Herr Ronny Richter noch meine Person festgemacht, sondern wir haben ihn abgestimmt, aus unserer Sicht war der okay. Wir haben ihn heute zur Kenntnis gegeben, nicht mehr und nicht weniger. Hätten wir diesen Sitzungsplan im Dezember rausgegeben, hätte ich Ihnen zugestimmt, Herr Wulpius, aber so dient er als Grundlage. Und wie gesagt, wenn Sie da Bedarf haben, da sind wir die Letzten, die uns dem nicht stellen würden.
Gibt es weitere Fragen? Herr Wilde, bitteschön.
Eine Frage zu der Bürgerbeteiligung Meyer-Beckelände. Bis zu welchem Termin ist die Abgabe dieser Bögen möglich?
Ich habe mit Herrn Schulz darüber gesprochen, er hat mir auch den Termin genannt. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob es Ende Juni war, aber ich glaube, das ist Herr Schulz so offen. Das hat er auch signalisiert, heute im Telefonat. Im Stadtentwicklungsausschuss hat er, glaube ich, auch signalisiert, dass er da sehr offen ist. Und wenn es hier Wünsche geben sollte, dass wir es bis zu dem Tag X erledigt haben, dann würde ich das weitergeben, weil ich glaube, dass den Termin, den er mir heute genannt hat, ich glaube, das war irgendwann Ende Juni, aber wie gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher, der ist seitens von Herrn Schulze, glaube ich, jetzt nicht in Stein gemeißelt.
Danke.
Und kriegen wir jetzt nochmal eine Info oder kriegen wir dann eine E-Mail, wann denn mal Deadline sein soll für die Umfrage?
Also ich denke, der Termin sollte so gelegt werden, dass der VIVO noch eine Auswertung möglich ist, um mit ersten Vorstellungen mit in den ersten Zyklus im September zu gehen. Also Ende Juni, Anfang Juli wäre hier, denke mal, durchaus machbar. Aber man sollte das den Bürgern dann auch mitteilen, nicht, dass sie zwei Tage nach dem Termin ankommen und enttäuscht sind, dass das keiner mehr haben will.
Ich denke, das lässt sich darstellen. Oder anders?
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir den Fragebogen auf unserer Homepage stellen. Den werden wir nicht einfach nur blank reinstellen, sondern noch 3-4 Sätze dazu schreiben und dann werden wir das dann mit integrieren. Ja.
Perfekt. Gibt es weitere Fragen? Nein. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Einwohnerfragestunde, die ich jetzt hiermit wieder eröffne und habe zwei Anmeldungen auf meinem Einwohnerfragestundenzettel. Ich würde als erstes gerne die Frau Bierwagen bitten, ihre Frage zu stellen. Sie dürfen gerne hier an den freien Tisch vielleicht, drücken Sie einfach aufs Knöpfchen, dann können Sie reden, jeder kann Sie hören. Ja, nehmen Sie den. Ich hoffe, das funktioniert, wenn nicht, kriegen Sie meins. Einfach auf den Knopf drücken.
Hallo, kann man mich hören? Ja. Also mein Name ist Manuela Bierwagen und hallo, es geht. Also nochmal, mein Name ist Manuela Bierwagen. Ich bin Anlieger an der Miersdorfer Straße und habe eine Beschlussvorlage entdeckt, die mich persönlich betrifft und auch einige andere meiner Nachbarn. Und zwar geht es um den Ausbau der Nebenanlagen Miersdorfer Straße, Dorfaue. Da soll ein Fußweg gebaut werden. Mich interessiert speziell die aufgeführten Kosten, woher die stammen, wie die sich zusammensetzen, das ist die erste Frage. Und bei der Variante 2, für die heute abgestimmt werden soll, war wohl ausschlaggebend, dass die Radfahrer den Weg mitbenutzen können. Wenn vielleicht perspektivisch, ich sag mal, das Feld im hinteren Verlauf der Miersdorfer Straße bebaut wird, dass man den Weg dann durchführen kann. Ist denn sowas geplant? Weil wenn es vielleicht die nächsten 3 bis 5 Jahre nicht geplant ist, finde ich Mehrausgaben immer bedenklich, zumal auf einer Seite bereits die Radfahrer den Weg mitbenutzen dürfen. Und ich finde, auf beiden Seiten Radweg ist schon Luxus, also ist so meine persönliche Meinung. Dann würde mich als letzte Frage noch interessieren, wie das finanziert wird, ob die Anwohner beteiligt werden sollen, wenn ja, in welcher Höhe. Und das Defizit wurde ja angesprochen, dass es eventuell aus einem anderen Fonds kommen soll. Ist das gesichert?
Gut, vielen Dank für Ihre Fragen. Ich hoffe, dass wir jetzt, Herr Kolb wird versuchen, so bestmöglich zu beantworten.
Ja. Herr Kolb, bitte. Gut, danke, Herr Richter. Schönen guten Abend meinerseits. Ich werde versuchen, das kurz und bündig zu beantworten. Die Kostenermittlung ist auf der Basis der jetzt vorliegenden Vorplanung durch das beauftragte Planungsbüro erfolgt nach den jetzt geltenden Kostensätzen. Die Finanzierung läuft komplett über den kommunalen Haushalt. Trotzdem werden wir versuchen, hier auch noch Fördermittel zu akquirieren. Die Situation hinsichtlich der Möglichkeit der Nutzung für Radfahrer ist auch in den Fachausschüssen sehr intensiv diskutiert worden. Das Vorhandensein des gegenseitig nutzbaren Fahrradweges auf der Ostseite der Miersdorfer Straße bleibt bestehen. Die Zielstellung ist natürlich der Verbund eines beidseitigen Radweges für den Fall, dass es die entsprechenden Bedarfe und die entsprechenden Frequenzen dort gibt. Momentan ist das allerdings nicht geplant. Aber wir haben auch eine durchaus intensive Nutzung von Besuchern, die den Friedhof besuchen mit dem Fahrrad und die dann aus der Straße am Friedhof, momentan, um den Radweg zu nutzen, die Miersdorfer queren müssten, dann wieder bis zum Kreisverkehr sich voranbewegen. Und das wäre durch die Möglichkeit eines Radweges radfahrerfrei für den Bereich dort auf der Seite dann auch möglich. Für die Kostenbeteiligung ist keine gesetzliche Grundlage mehr gegeben. Die Finanzierung erfolgt also ohne Beteiligung der Anlieger. Ich hoffe, damit kurz und bündig die Fragen beantwortet zu haben.
Frau Bierwagen, sind Ihre Fragen soweit damit beantwortet?
Ja, vielen Dank.
Sehr gern. Dann habe ich noch den Herrn Kuhn auf meiner Liste. Herr Kuhn, bitteschön. Das rote Licht muss leuchten.
Das sah aus wie an. Entschuldigung. Jetzt. Ja, schönen guten Abend an alle. Name ist klar, Thomas Kuhn. Ich wollte eigentlich nicht viel sagen dazu. Zwei Fragen habe ich und ganz kurz nochmal zur letzten SVV. Da habe ich ja dann nur mehr oder weniger Rücksicht darauf genommen, weil es für einige die Abfall etwas, überraschend kam. Ich hatte ja hier gesagt an der Stelle, keiner hat gewonnen. Eigentlich haben wir alle verloren. Wildau hat verloren. Daraufhin bin ich natürlich ja angesprochen worden, was der Quatsch soll. Ich will es ja ganz kurz erklären. Im Prinzip haben wir 3 Jahre verschenkt. Die Frage kommt gleich. 3 Jahre verschenkt. Es wurden Projekte, die schon beschlossen waren, die schon baureif waren, die die Vorgänger dieser SVV beschlossen haben, wurden gestoppt. Wir haben Geld verloren und abgesehen von den Rechtsanwaltskosten und der Kita und so weiter. Also das war nicht so schön. Was auch nicht gut war, waren die zwischenmenschlichen Beziehungen in Wildau. Es ist ziemlich aggressiv geworden. Sie haben es vielleicht auch mitbekommen. Familien sind zerstritten, es sind Nachbarn, die nicht mehr miteinander reden, Freundschaften, die auseinandergebrochen sind. Das ist sehr traurig. Mir persönlich ist es nur passiert, um ein Beispiel zu nennen. Ich bin mal regelmäßig zu den Anglern gegangen und da hieß es dann auf einmal, weil der Vorsitzende halt auf der anderen Seite stand als ich. Und er sagte dann eben, dass ich nicht mehr gern gesehen bin da und seitdem bin ich eben nicht mehr da. Und das ist nicht weiter schlimm, ist auch nicht tragisch, aber das sind die Auswirkungen der Vergangenheit. Und was ich an der Stelle möchte, dass wir das wieder zusammenführen. Viele sagen ja, dass irgendetwas positiv daran war. Ich kann nicht viel sehen an der Abfahrt, dass es positiv war. Das Einzige vielleicht, dass die Bürger die Wildauer in einer eindrucksvoll gezeigt haben, dass sie die Macht hier in Wildau haben und nicht irgendwelche Abgeordneten. Die Abgeordneten, habe ich schon öfters an der Stelle gesagt, sind einzig und alleine dafür da oder sitzen hier, weil wir sie als Bürger gewählt haben und ihre Aufgabe ist, die Interessen der Bürger zu realisieren, nachzufragen und am Ende auch Fragen zu beantworten. Das heißt, wenn ein Bürger eine Frage stellt, dann hat die offen und ehrlich beantwortet zu. Das wird jetzt in Deutsch, Sie wissen, was ich meine. Und das hat in der Vergangenheit nicht geklappt. Und da würde ich jetzt wirklich appellieren, dass es vernünftig ist, vor allem auch in Bezug auf die kommende Bürgermeisterwahl, dass da also Fairness und diese Ausschreitungen, die vorher waren, also einfach nicht stattfinden. Dass vielleicht alle da auch ein bisschen drauf achten. Mal gucken, also jetzt muss ich natürlich noch sagen, dass ich nicht immer nur meckern will. Also ich bin ein Mensch, der recht positiv ist und ich weiß, dass Vergangenes man nicht mehr ändern kann. Also vergangen ist vergangen, es ist vorbei. Und man muss in die Zukunft gucken und ich kann nur morgen ändern und nicht übermorgen oder gestern. Aber man muss nach hinten gucken und die ganze Sache analysieren. Das heißt, man muss ja irgendwo Fehler rausfinden und diese Fehler nicht nochmal machen. Weil wenn man einen Fehler wirklich zweimal macht, erst dann ist es ja wirklich ein Fehler. Und auch da würde ich bitten, dass es vielleicht mal aufgearbeitet wird, jetzt nicht von mir, das ist erstens die Zeit, die zweite bin ich nicht die richtige Person dazu, dass das halt passiert. Und meine Frage wäre eigentlich, Entschuldigung, zur Kita. Ich habe auf der Stadt Homepage geguckt und habe versucht zu finden, die Protokolle. Ich habe Protokolle gefunden, aber ich habe nirgends gesehen, wer hat denn nun eigentlich wirklich die Kita-Projekt gestoppt? Wer hat es gestoppt? Und das muss ja von irgendjemand beschlossen sein, komplett neu zu planen und zu machen, was ja der Stadt auch viel Geld gekostet hat. Und diese Frage würde ich an Sie, Herr Richter, stellen, weil Sie sind der Vorsitzende, Sie müssen es eigentlich wissen. Wenn Sie es nicht wissen, wer weiß es dann? Wer hat es konkret wirklich am Ende beschlossen? Und ja.
Also ich weiß nicht, wer das jetzt im Endeffekt gestoppt hat als solches. Vielleicht kann mir Herr Anders da irgendwie zur Seite springen mit einer Antwort, weil direkt jetzt darauf kann ich nicht antworten, weil ich es nicht weiß.
Gut, also ob das mit einer Antwort abschließend zu bewerten ist oder zu beantworten ist, ist schwierig. Ich will mal die Worte von Herrn Kuhn aufgreifen. Wir wollen ja nach vorne schauen. So, das ist das Erste, warum ich dann auch natürlich bitte, dass wir nach vorne schauen. Ich habe schon gesagt, wir freuen uns, dass jetzt die Betriebserlaubnis vorliegt für die Kita und dass die Kinder nun einziehen können. So, das andere ist, wer hat es damals gestoppt? Es muss nicht gleich immer für alles ein Beschluss vorliegen, sondern es ist immer die Frage, das, was derjenige, der in der Verantwortung steht, zu unterschreiben hat, damit es weitergeht, ob er dort rechtmäßig handelt. So. Und die Bürgermeisterin war damals der Ansicht, dass sie, wenn sie das unterschreibt, nicht rechtmäßig handelt. Und entsprechend wurde damals dieser Stopp herbeigeführt. Das Thema hatten wir damals lange diskutiert aus, auch mit den öffentlichen Ausschreibungen und so, oder europaweiten Ausschreibungen, ja oder nein. Wir als Verwaltung hatten damals eine andere Auffassung als die damalige Geschäftsführung der VIVO. Und mit einer Unterschrift seitens der Verwaltung hätten wir das, wo wir eine andere Ansicht haben, völlig negiert. Und das ging nicht. So. Dass daraus ein komplett neuer Bau entstanden ist, es ist so, wie es ist. Im Ergebnis ist es mein Stand, dass der Bau mit inklusive Fördermitteln 7,5 Millionen Euro gekostet hat. Ob er jetzt schön ist oder nicht, muss jeder für sich selber beantworten. Am Ende des Tages war es mal wichtig, dass wir dort einen Funktionalbau haben. Den haben wir jetzt. Der funktioniert auch. Und wer drin ist, wird auch feststellen, dass es eine schöne Kita ist. Und wie gesagt, wenn die Kinder erstmal da sind, dann wird es noch schöner werden. Und entsprechend ist es jetzt aus meiner Sicht dann wohl die auch mühselig, nochmal darüber zu diskutieren, warum damals gestoppt worden ist, weil diese Diskussion haben wir damals, weiß ich gar nicht, 4-5 Monate geführt. So. Und im Ergebnis waren es trotzdem zwei unterschiedliche Auffassungen, die geblieben sind. So. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, weil es einfach mit ein, zwei Worten noch nicht so erklären ist. Insbesondere auch unter dem Aspekt, ist die VIVO ein öffentlicher Auftraggeber? Ja oder nein? Sagt, damit haben sich Rechtsanwälte, nicht die billigsten, sondern auch einige, die ein bisschen mehr Geld verdienen, auch beschäftigt. Auch und dort war es auch so, dass es unterschiedliche Auffassungen gab.
Ja, schönen Dank. Vielleicht kann im Anschluss der Herr Nalisch noch was dazu sagen. Er war ja die ganze Zeit hier. Vielleicht, wenn ich zu Ende bin, weiß ich nicht. Wenn nicht, dann ist auch gut. Die zweite Frage, die ich hätte, welcher Abgeordnete war Herr Wilder? Sie waren noch vorher in der vorherigen Legislaturperiode auch schon Stadtverordneter, richtig?
Ja.
Ja. Was mich da ein bisschen wundert, dass ja die vorherigen Stadtverordneten ja gerade bei der Kita, die haben ja ihr Herzblut reingestellt, die haben ihre Freizeit geopfert, die haben das Ding über Jahre, das ging ja wirklich längere Zeit und die haben da wirklich reingepackt und gemacht und getan, verworfen, verändert und nochmal gemacht. Und am Ende war es ja ganz vernünftig und deswegen war eben meine Frage, weil es ja komplett eingestampft wurde und komplett neu geplant wurde. Und das verwundert mich einfach, weil es am Ende auch Geld gekostet hat und Zeit. Gut, dann hätte ich noch eine Frage an die Frau Zierfo. Sie sagten mal zu mir, ich soll immer die Leute persönlich ansprechen, weil sonst ist man all ihrem... Nee, verstehe ich, ist auch gut gewesen. Danke für den Hinweis. Sie als Fraktionsvorsitzender, das muss ich mal ein bisschen lesen, weil das kriege ich sonst so nicht hin, hätte ich mal eine Frage, welchen persönlichen Schlussfolgerungen ziehen Sie eigentlich aus den letzten 3 Jahren, aus der Abwahl und deren Prozedere, also wir wissen, was da passiert ist, und wie bewerten Sie das Ergebnis? Und als zweites wäre, wie sehen Sie die Zukunft und was sollte sich grundsätzlich ändern?
Sie gestatten mir, dass ich Ihnen schriftlich darauf antworte, denn wie mein persönliches Befinden ist, wenn Frau Angela Homuth als Bürgermeisterin abgewählt wurde, möchte ich gerne in meine eigenen Worte verpacken und ich möchte jetzt diese Stadtverordnetenversammlung nicht damit aufhalten, nach Formulierungen zu suchen, Herr Kuhn. Ich werde Ihre Daten, um Ihnen ferntelekommunikativ zu antworten finden und ich werde mich bemühen, das noch in dieser Woche zu tun. Ist das ausreichend für Sie?
Danke, und wenn es 2 Wochen dauert, ist auch okay. Nein, ist okay. Wenn es dann kommt, ich habe da schlechte Erfahrungen mit schriftlichen Anfragen. Nicht gegen Sie, Frau.
Ja, klar? Können wir uns in der Pause oder danach noch mal treffen, dass ich mir Ihre Fragen noch mal notiere, bitte?
Ja, selbstverständlich.
Danke.
Ist mir noch etwas gestattet, noch ganz kurz. Zu der Bürgermeisterwahl, die uns bevorsteht, habe ich ja schon gesagt, bitte ich um Fairness und um wirklich, dass hier das ganz normal abläuft, ohne persönliche Beschimpfung, Diffamierung, persönliche Angriffe und so weiter. Weil wir haben das ja gehabt, ich war nur leider mit dabei und das hat mich beschäftigt, Sie merken das auch an der Stelle, da war dann also ein Bürger oben am wie heißt hier, Rewe-Parkplatz, wo wir da gestanden haben und der sagte eben, das erzählte was von Hexenjacht und von Verdrehung von Tatsachen, von Lügen und so weiter. Und ich habe dann unseren Flyer nur ihm gezeigt und habe gesagt, welches der Punkte ist denn, was Sie beanstanden? Und da kam dann als Antwort, meine Zeit ist mir zu schade, mich damit zu beschäftigen, das ist sowieso alles Unsinn, so sinngemäß. Und ich hoffe, dass solche Äußerungen nicht mehr kommen, dass gerade Bürgermeisterkandidaten vielleicht dann doch sich mit allen beschäftigen und dass wir einen fairen Wahlkampf haben und dass das alles vernünftig und normal abläuft. Das ist meine Bitte und ich hoffe, das klappt doch. Danke.
Vielen Dank, Herr Kuhn. Dann freuen wir uns auf einen fairen Wahlkampf. Das als Abschluss dazu. Gibt es noch weitere Einwohnerfragen? Bitte schön, kommen Sie nach vorne.
Schönen guten Abend. Christine Stüber-Erhardt für die Bürgerinitiative. Wir hatten ja vor ungefähr 10 Tagen einen Bürgerstammtisch, wo unter anderem auch Marc Anders anwesend war und andere Vertreter der Stadtverordnetenversammlung, Fraktionsvorsitzende. Das war sehr emotional und sehr informativ und wir hatten uns eigentlich gegenseitig versprochen, dass wir den Dialog weiter aufbauen zwischen den Bürgern und der Stadtverwaltung und der Stadtverordnetenversammlung. Deswegen möchte ich einfach 2 Fragen von den Bürgern, die uns inzwischen gestellt wurden, hier hertragen, damit wir die Brücke weiterhin aufrechterhalten. Das sind 2 einfache Fragen. Es wurde ja bei dem Stammtisch schon klar, dass genau diese zum Teil einfachen Probleme die Menschen sehr bewegen. Die Frage 1 ist tatsächlich, bei wem genau muss man sich bewerben, wenn man im Jugendbeirat mitarbeiten möchte? Und welche Kriterien muss man erfüllen, um als Kandidat ausgewählt zu werden? Weil wir heute wieder ein neues Mitglied begrüßen wollen, würde das einen Bürger schon im Vorfeld interessieren, was muss man machen, um Mitglied im Jugendbeirat zu werden? Das war die erste Frage. Und die zweite Frage ist, woran bzw. an wem liegt es, dass Wildau nach wie vor keinen Mietspiegel hat? Einen Mietspiegel hatte doch schon Frau Homuth in Aussicht gestellt. Das interessiert viele Menschen und da würde ich gerne heute eine Antwort mitnehmen zu dem Bürger, der mir den Auftrag gegeben hat, die Frage heute hier zu stellen. Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre Fragen bezüglich der Jugendmitglied des Jugendbeirats. Könnte vielleicht Frau Hein kurz darauf antworten?
Also, ja, auch guten Abend von mir. Wer Mitglied im Jugendbeirat werden möchte, kann das relativ unproblematisch tun, indem er sich per Mail, per Anruf, am Ende aber auch irgendwie schriftlich gegenüber der Stadtverwaltung äußert. Egal, bei wem das hier im Haus ankommt, sage ich mal, werden wir diesen Antrag entgegennehmen und dann entsprechend in einer Beschlussvorlage verarbeiten. Es ist wichtig, dass der junge Mensch in Wildau lebt, dass er im Prinzip noch als Jugendlicher zu betrachten ist. Also auch junge Erwachsene können das sein. Ich weiß nicht, um welche Alterskategorie es sich handelt bei dem Bürger, der nachgefragt hat. Gern aber kann er dort bei uns anrufen, auch gern auch bei mir oder auch Frau Lützelberger ist ja jetzt unsere Kollegin im Haus, die sich um den Jugendbeirat auch kümmert. Er kann direkt die Mitglieder des jetzigen Jugendbeirates kontaktieren. Wir haben auf unserer Homepage ja Kontaktdaten der Mitglieder des Jugendbeirates veröffentlicht, so dass man sich dort auch an den Jugendbeirat selbst wenden kann. Ja, und mehr ist eigentlich dafür nicht notwendig.
Kurze Nachfrage, Frau Hein. Welche Kriterien muss so ein junger Mensch erfüllen, dass er im Jugendbeirat mitarbeiten kann? Gibt es da irgendwelche Kriterien überhaupt?
Nein. Nicht? Er muss junger Mensch sein und muss in Wildau leben. Egal, ob er schon in der Ausbildung ist, ob er noch Schüler ist, spielt keine Rolle.
Vielleicht kann ein Mitglied des Jugendbeirats dazu kurz noch etwas sagen. Bitte schön. Genau, vielleicht nimmt der Interessent einfach Kontakt direkt zum Jugendbeirat auf. Ich denke, da ist er sehr gut aufgehoben. Zum zweiten Frage, Mietspiegel. Herr Anders, bitte.
Ja, das ist ein Thema, was alle Jahre mal wieder aufkommt, so ein Mietspiegel. Sicherlich nicht ganz einfach. So ein Mietspiegel muss natürlich auch noch qualifizierten Grundsätzen erstellt werden. Den kann nicht einfach mal ein Dritter machen, die Vivo, sondern das muss schon jemand machen, der sich damit jeden Tag beschäftigt und muss natürlich nach bestimmten Kriterien dann auch aufgestellt werden. Und der muss natürlich dann auch offiziell als Mietspiegel in der Kommune anerkannt werden. Was wir in Wildau haben, wir sind eine relativ kleine Stadt, sind natürlich geprägt vom Mehrgeschosswohnungsbau, das ist klar, insbesondere im Bereich der Vermietung. Und wir haben ja zwei große Player in der Stadt, die vermieten, das ist einmal die Wohnungsgenossenschaft und die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft. Und entsprechend ist es jetzt so, dass wir noch nicht die Notwendigkeit gesehen haben, hier auch als Stadt richtig aktiv zu werden, einen Mietspiegel zu erstellen. Wie gesagt, der muss ja auch regelmäßig erneuert werden. Wenn ich das einmal mache, ist er nach ein oder zwei Jahren veraltet. Das muss regelmäßig durchgeführt werden. Ich kann Ihnen nur versichern oder versprechen, dass wir das nochmal bei uns in der Verwaltung besprechen werden, auch mit der Vivo und mit der Wohnungsgenossenschaft und dann uns vielleicht ein Bild machen mit den Stadtverordneten, ob wir sowas zukünftig hier haben wollen, unter der Prämisse, dass wir es dann regelmäßig machen müssen. Und geben wir uns dann noch ein bisschen Zeit für eine richtig qualifizierte Antwort, was Pro und Contra ist, für so ein Mietspiegel. Und wir werden jetzt vielleicht mal die Sommerpause nutzen, um das Thema anzugehen.
Gut, zwei Wortmeldungen dazu. Mietspiegel, dann Herr Wilde.
Mietspiegel. Im Januar 2021 hat die Stadtverordnetenversammlung die Stadtverwaltung beauftragt, alle erforderlichen Informationen zu beschaffen, um der Stadtverordnetenversammlung eine Entscheidung über eine Beauftragung für einen qualifizierten Mietspiegel zu ermöglichen. Insbesondere sind ja die Schritte der Erstellung und die erforderlichen Kosten zu recherchieren. Und wir sind damals im Bericht, den Herr Kolb vorgelegt hat, zu dem Ergebnis gekommen, dass ein solcher Mietspiegel eine starke finanzielle Belastung der Stadt mit sich bringen würde, und zwar regelmäßig. Erstens, zweitens, aufgrund der Eigentümerstruktur und der Vielfältigkeit der hier vorliegenden Wohnformen, sowohl im Eigentum als in Mietwohnungen, in Neubauten, in Altneubauten, in Bauten, die über 100 Jahre alt sind, zu umfangreich wäre, um hier in absehbarer Zeit ein Ergebnis zu bringen, ein leistbares Ergebnis zu bringen. Ich habe diese Entscheidung damals mit Bedauern zur Kenntnis nehmen müssen. Soweit dazu. Auch mir wäre es sehr eingänglich, für alle Bürger hier eine Vergleichbarkeit ihrer Wohnkosten, ihrer Mietkosten im Besonderen zu schaffen. Aber das gestaltet sich hier sehr ungünstig. Ich denke mal, Herr Kolb könnte dazu vielleicht auch außerhalb der Fragestellung genauer antworten.
Herr Hillebrand, Sie hatten dazu noch etwas.
Zum einen das, was Herr Wilde gesagt hat, aber das Problem ist ja, dass wir in Wilde aus der Kappungsgrenze rausgeflogen sind, also aus all den Punkten, die eine Mieterhöhung begrenzen. Ich würde Herrn Kolb mal fragen, auf welcher Grundlage denn ein Vermieter die Neuvermietung dann regelt, wenn es keinen Mietspiegel gibt?
Also ganz banal, was Neuvermietung anbelangt, ist das der Markt, der das regelt.
Gut, Herr Wulpius, Sie hatten sich noch gemeldet. Wollen Sie dann Herr Weidler nochmal zum Mietspiegel, genau?
Genau. Zur Frage des Mietenspiegels hätte ich hier eine kleine Anmerkung. Also wen das wirklich interessiert, dem empfehle ich das Amtsblatt für Brandenburg, und zwar die Ausgabe Nummer 51. Hier geht es hauptsächlich um die öffentliche Bekanntmachung der Kappungsgrenzenverordnung im Entwurf und der Mietpreisbegrenzungsverordnung im Entwurf. Und da gibt es Anlage 3 und 4. Da ist genau aufgegliedert und aufgeschlüsselt, aus welchem Grund wer mit dabei ist und wer aus welchem Grund nicht mit dabei ist. Allerdings möchte ich hier anmerken, das Dokument ist 164 Seiten lang, also da muss man ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, um sich das reinzuziehen.
Gut, vielen Dank für den Hinweis. Herr Hillebrand, jetzt nochmal zum Mietspiegel.
Zu einem weiter zur Kappungsgrenzenverordnung. Wir haben das hier diskutiert für die Bürgerinnen und Bürger. Und die Begründung der Landesregierung ist, wie bei anderen Gemeinden im Speckgürtel, dass es hier ein ausreichendes Wohnungsangebot gäbe in Wildau, wird die Anzahl der angebotenen Mietwohnungen, die Anzahl der Suchenden gegeneinander gestellt. Wir waren, glaube ich, bei 98,1%, 0,2% fehlen. Das Problem ist dabei, dass es überhaupt keine soziale Differenzierung gibt. Das heißt, wenn Mietwohnungen angeboten werden im höheren Segment, werden die einfach dazugezählt. Und insofern ist das Problem, dass wir eigentlich dringend sowas brauchen in Wildau, da entsprechenden Erhöhungen auf dem Markt entgegenwirken zu können.
Gut, ich denke, das Thema Mietspiegel wurde jetzt denn ausreichend, kleinen Moment bitte, ausreichend behandelt. Herr Wulpius, hatten Sie zum Jugendbeirat noch etwas zu der Frage? Dann bitte jetzt.
Ja, weil Frau Stüber-Ehrath nach Voraussetzungen gefragt hat und jetzt verschiedene Menschen geantwortet haben. Wir haben eine aktuell gültige Beteiligungssatzung in unserer Stadt und die trifft dazu Aussagen. Und nach unserer Lesart ist da sowohl eine Altershöchstgrenze drin festgeschrieben, die bei 18 Jahren liegt, und da ist auch festgeschrieben, dass es Wildauerinnen sein müssen. Ich finde, finde ich es gut, dass unser aktueller Kinder- und Jugendbeirat sich da wünscht, dass auch Schülerinnen, die nicht in Wildau leben, Mitglied sein können. Das ist auf jeden Fall zu begrüßen und zu unterstützen. Allerdings, wir müssten dann tatsächlich an dieser Stelle nochmal die Beteiligungssatzung anfassen, weil aktuell geht es eigentlich nicht.
Gut, vielen Dank für den Hinweis, Herr Wolpers. Dann freue ich mich über die Beschlussvorlage dazu. Frau Stüber-Ehrert,
abschließende Frage. Entschuldigung, ich wollte nur kurz ergänzen. Wir haben uns ja alle hier auf die Fahnen geschrieben, die Politik transparenter zu machen. Und ein Hinweis an Herrn Kolb, es gab mehrere Anfragen zum Thema Mietspiegel und da ist keine so große Zufriedenheit entstanden bei dem fragenden Bürger, weil man eben keine konkreten wirklich Informationen erhält zu einem so schwierigen Thema, aber man sollte sich vielleicht da ein bisschen mehr bemühen, den Menschen dann doch konkrete Argumente zu geben, damit sie das nachvollziehen können, zum Beispiel zum Mietspiegel. Das wollte ich nur noch mal sagen. Also Transparenz könnte da noch ein bisschen besser werden. Dankeschön.
Vielen Dank für den Hinweis dazu. Gibt es weitere Fragen in der Einwohnerfragestunde? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Einwohnerfragestunde und eröffne hiermit die Lüftungspause. 10 Minuten Unterbrechung. Herr Hillebrand, könnten Sie die Tür eventuell? Danke. So, bitte. Bitte alle die Plätze einnehmen, damit wir fortfahren können. Frau Rudolph, wir machen Arbeitsgruppe. Super. Herr Sternagel. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu den Behandlungen der Beschlussvorlagen. Ach, den Sachstand zur Entwicklung. Oder was meinst du jetzt? Genau. Den haben wir vorgezogen. Diese Beschlussvorlage haben wir vorgezogen. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S139/2022, Benennung eines weiteren Mitglieds in den Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Wildau. Der Herr Emil Mahr möchte Mitglied werden und ist auch heute anwesend. Herr Mahr oder Emil, wie ich darf, wie ihr wünscht. Vielleicht kurz mal vorstellen. Da würden wir uns riesig freuen. Einfach bloß mal sagen.
So. Hallo. Ich bin Emil Mahr. Möchte Mitglied des Jugendbeirats in Wildau werden. Ich bin jetzt seit 9 Jahren auch Bürger in Wildau, bin aus Hamburg hergezogen wegen der Schule, war auch 6 Jahre in der Grundschule in Wildau, jetzt in Eichwalde am Humboldt-Gymnasium. Ich spiele Wildau und Fußball in Wildau so rum, darauf auch aufmerksam auf den Jugendbeirat geworden durch Markus Dittmar, der mein Trainer dort ist. Er hat mir erzählt, dass man was in der Stadt machen kann und an verschiedenen Projekten teilnimmt, wie jetzt beispielsweise auch schon im Osterfeuer oder morgen dem Kindertag, was mich sehr angesprochen hat, weil ich das ganz spannend fand, auch mal eine andere Perspektive mitzubekommen und irgendwo auch politisch sich zu engagieren, auch schon im jungen Alter. Und es war so für mich der ausschlaggebende Punkt, einfach sich da als Mitglied vorzuschlagen und die Gruppe ist echt toll. Ich habe da viel Spaß dabei und ja, das wäre eigentlich alles, was ich so zu mir sagen könnte und auch weswegen ich da teilnehmen möchte, Mitglied sein will, wie auch immer.
Super, vielen Dank dafür. Wir freuen uns über das Interesse an dieser Kinder- und Jugendarbeit im Jugendbeirat. Und gibt es noch Fragen der Abgeordneten eventuell? Gut. Gut. Dann würde ich diese Beschlussvorlage zur Abstimmung bringen. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Wunderbar. Wie gesagt, so kann es bleiben. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 5. Sachstand zur Entwicklung eines Konzeptes zur Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt Wildau. Der Herr Steffen Adam wird uns das kurz vorstellen und ausführen. Herr Adam, Sie haben das Wort.
Ja, auch vielen Dank von meiner Seite für die Einladung. Einige Gesichter kenne ich, einige kennen auch mich. Mein Name ist Steffen Adam, ich begleite die Stadt Wildau bei der Entwicklung eines Konzeptes zur Umsetzung der Anforderungen des sogenannten Paragraph 18a, in dem es um Mitwirkungs-, Mitsprache- und Mitbestimmungsrechten von Kindern und Jugendlichen geht. Ich habe Ihnen auf Ihren Plätzen mal eine Übersicht gemacht, wie wir vorgehen. Sie können sich sicherlich noch daran erinnern, Sie haben vor langer, langer Zeit als Stadtverordnete, wenn ich mich recht daran erinnere, sogar einstimmig, einen Beschluss gefasst, ein Verfahren zu entwickeln, um Kinder und Jugendliche die Mitbestimmungs- und Mitspracherechte zu gewähren, die ihnen laut der Kommunalverfassung nach der Änderung vor 3 Jahren zustehen. Und das war der Ausgangspunkt mit dem politischen Auftrag, den Sie erteilt haben, eine Analyse zu machen. Wurde dann die entsprechende Steuerungsgruppe gegründet mit Vertretern aus der Stadtverwaltung, mit Mitarbeitern aus der Kinder- und Jugendarbeit und auch Vertretern aus der jeweiligen Fraktion. An dieser Stelle, ich glaube, ist eine andere Arbeitsweise, haben einige oder viele festgestellt, als die normale Ausschussarbeit, sondern hier ist der Begriff Arbeitsgruppe wirklich auf die Betonung Arbeit. Und wir haben sehr viel auch in Corona-Zeiten online geschafft und wir haben festgestellt, so wie es häufig ist in unterschiedlichen Berufsfeldern, jeder hat seine Hintergründe, jeder hat seine Einstellungen, jeder hat seine Erfahrungen und bei 10, 11 Leuten gibt es 10, 11 verschiedene Sichtweisen zum Thema Beteiligung. Und deshalb sind die Workshops, die wir begonnen haben, sehr, sehr wichtig, um alle Perspektiven, die in der Stadt zu diesem Thema da sind, auch alle Ängste, alle Befürchtungen aufzunehmen. Wir haben begonnen, erstmal intern Daten zu sammeln. Wir haben geschaut, wie sieht's mit den Kitas aus. Wir haben uns dazu verständigt, das Thema in der Altersgruppe erstmal für die erste Phase auszuklammern, weil das nochmal eine ganz andere Methodik erfolgt und benötigt. Wir haben angefangen mit einem Workshop hier, ich kann mich noch ganz genau erinnern, in diesem tollen Saal mit knapp 30 Vertretern aus unterschiedlichsten Vereinen. Hier war gut, dass vor allem auch ehrenamtliche Vereine, die nicht nur Hauptamtliche beschäftigen, sondern auch mit ehrenamtlichen Arbeiten da waren, von Sport über die Jugendarbeit. Und wir haben ganz viele Dinge besprochen, wie zum Beispiel, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen in der Stadt, damit Kinder und Jugendliche eigentlich auf Augenhöhe und gleichberechtigt an politischen Entscheidungen beteiligt werden können. Weil das ist ja der Unterschied zur normalen Einwohnerbeteiligung, die wir täglich in der Kommune auch umsetzen. Einwohnerbeteiligung, Bürgerbeteiligung sind Elemente, die der, glaube ich, der Paragraph 13 der Kommunalverfassung ja Ihnen gibt, auch der Jugendbeirat, der über den Paragraph 19 der Kommunalverfassung geregelt ist. Und jetzt gibt es darüber hinaus noch den Paragraph 18a, der sozusagen Kinder und Jugendliche, man kann es sagen, bezüglich ihrer Mitwirkungsrechte besser stellt als alle erwachsenen Einwohnerinnen und Einwohner. Weil Sie auch vorhin darüber gesprochen haben, was sind Kinder und Jugendliche? Die Kommunalverfassung ist da ganz klar, nämlich 0 bis 18. Und das ist sozusagen die Grenze für den 18a. Und da gelten auch die entsprechenden Mitbestimmungsrechte. Und darum geht es in diesem Prozess. Wir müssen schauen, oder wir sind auf der, wir sind mit dem zweiten Workshop mit, darum nochmal herzlichen Dank an Herrn Anders, dass die komplette Verwaltungsspitze mit dabei war. Das war sehr wichtig auch in diesem Workshop. Die Abgeordneten waren leider nicht alle da, oder wir waren, glaube ich, ein kleines Grüppchen von 5. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen, aber ich kann noch mal dazu aufrufen, wir haben uns auch da im Nachhinein des Workshops noch mal verständigt, wir bieten Ihnen diese Runde noch mal an, weil es wichtig ist, dass möglichst Sie eine Diskussion außerhalb der normalen Stadtverordnetenversammlung führen. Warum? Weil nämlich am 17.09. folgt ein Workshop mit den Jugendlichen. Der wird derzeit vorbereitet durch die Steuerungsgruppe, und es wird auch einen Workshop geben mit Kindern an der Grundschule, also mit der Altersgruppe sozusagen 7 bis 12, und dann 12 bis 18. Das sind die beiden Altersgruppen, die wir ebenfalls dazu fragen, welche Mitbestimmungsrechte, Mitspracherechte sie sich wünschen. Es geht also nicht um die Frage, was soll in Wildau verändert werden, ne, sondern wir sind hier auf einer etwas abstrakteren Ebene, nämlich grundsätzlich zu klären, wenn die Stadt Wildau eine Straße baut, ist das von Interesse für euch? Und wenn ja, wie wollt ihr daran mitwirken? Und das ist dann am Ende ja die große Aufgabe für die Verwaltung, das ins normale Verwaltungshandeln reinzubringen. Das ist, genau, darüber haben wir auch in dem Workshop ausgiebig gesprochen. Und deshalb sollte das so sein, dass Sie nicht die Kinder und Jugendlichen mit Fragen überhäufen, die sie gar nicht interessieren, und zum anderen aber nicht Fragen stellen an die Jugendlichen oder Fragen nicht stellen, wo die Kinder und Jugendlichen Interesse haben. Das ist Ziel dieser ersten Phase. Und deshalb auch nochmal an der Stelle herzliche Einladung zu diesem, zu der zweiten Runde. Es ist wichtig, dass wir diese Diskussion in einem, ich sag mal, mehr oder weniger geschlossenen Raum führen, um am Ende gegenüber den Jugendlichen eine einheitliche Perspektive und Sichtweise auch der Stadtverordneten rüberzubringen, weil es muss ein machbarer Weg sein. Die Verwaltung darf sich nicht nur am Ende nicht nur noch mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen müssen. Es gibt viele, viele andere Themen, die damit spielen. Sie als Abgeordnete müssen klar vorgeben können, was heißt eigentlich Beteiligung, wenn Sie einen Auftrag geben? Meinen Sie damit, die Jugendlichen dürfen entscheiden? Sie dürfen mitreden? Was heißt das eigentlich? Und das müssen wir vorher klären. Und das, bevor wir am Ende das Konzept fertig haben, und die Gefahr besteht dann am Ende, dass wir hier alle gemeinsam sitzen und vielleicht dann nochmal einen Prozess in der Stadtverordneten und den Ausschusssitzungen führen, der dem eigentlich vorangehen sollte. Deshalb meine Bitte und auch herzliche Einladung für all diejenigen. Ich habe auch angeboten, das meinetwegen auch gerne fraktionsbezogen zu machen und in die einzelnen Fraktionen nochmal zu gehen, wenn es Zeitgründe gibt. Aber es ist gut, diesen Prozess nochmal in einem ruhigen, außerhalb von Ausschüssen gegebenen Setting durchzuführen. Also da auf jeden Fall, wie gesagt, die herzliche Einladung. Genau. Was passiert mit den Ergebnissen? Die werden alle nebeneinander gestellt. Sie müssen sich vorstellen, wir haben Sichtweisen der Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, auf Kinder und Jugendliche, aber auch auf die Politik. Wir werden daneben ihre eigenen Perspektiven stellen, die sie als Abgeordnete und auch die Verwaltung auf Kinder und Jugendliche hat, aber auch, was sie glauben, Kindern und Jugendlichen an Beteiligung zumutbar ist, auch was sie an insgesamt an, in Anführungsstrichen, Macht abgeben wollen. Letztendlich treffen Sie eh immer die Entscheidung. Na, das muss auch klar sein. Sie können ja nicht Entscheidungen abgeben. Dazu sind Sie gewählt und wir in einer parlamentarischen Demokratie. Es geht aber hier um eine höchstmögliche Transparenz gegenüber auch den Kindern und Jugendlichen. Was darf ich denn und was darf ich nicht? Weil Sie werden sonst ein-, zweimal sich beteiligen an Ihren Vorhaben, und wenn dann nichts rauskommt hinten, dann kommen Sie nicht mehr. Erwachsene gründen dann irgendwelche Gruppen und sind dann gegen den Ausbau einer, weiß ich nicht, Biotop-Sache oder so, das will ich jetzt nicht runterreden, aber wir als Erwachsene finden Organisationsformen, uns gegen politische Entscheidungen, die wir nicht gut finden, zu wehren, in Anführungsstrichen. Kinder und Jugendliche machen das nicht. Und deshalb ist wichtig, da auch ganz transparent damit umzugehen und sie auch ein bisschen davor zu schützen. Genau. Sie können dann von uns Ende des Jahres, so denn alle Workshops gelaufen sind, von der Steuerungsgruppe ein, ich sag mal, ich hoffe nicht länger als zweiseitiges Dokument erwarten, in dem die Perspektiven gegenübergestellt sind und eine Empfehlung ausgesprochen wird. Und wenn Sie dieser Empfehlung als Stadtverordnete folgen, also bezüglich welche Altersgruppe im Vordergrund steht, welche Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte erteilt werden sollen, dann geht es in eine neue Phase, die dann im nächsten Jahr beginnt, nämlich mit den Kindern und Jugendlichen nochmal das zu verhandeln, wo Sie eine andere Sichtweise als die Kinder und Jugendlichen haben. Das wird dann wahrscheinlich der spannende Tag, das auszuhandeln auf Augenhöhe. Und dann geht's, dann haben Sie im nächsten Jahr, so hoffe ich, ein gutes Konzept, eine gute Grundlage, womit dann auch vor allem die Verwaltung arbeiten kann. Das ist nämlich, sind diejenigen, das will ich an der Stelle auch deutlich sagen, die dann nach ihren Vorgaben Kinder und Jugendliche in die entsprechenden Entscheidungen einbeziehen werden und das vorbereiten werden. Und deshalb ist auch wichtig, dass die Verwaltung da immer mit am Tisch ist und auch ressourcenorientiert Rückmeldungen geben kann, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ja, soweit erstmal dazu. Ergebnisse wollte ich an der Stelle nicht präsentieren, das hätte ewig gedauert. Wir haben 2,5 Stunden immer gesessen, aber wenn Fragen sind und Sie noch Zeit haben, stehe ich gerne noch zur Verfügung.
Vielen, vielen Dank für diese Erläuterung und Ausführung und auch für das Angebot für die weiteren Termine oder auch eben, dass Sie in die Fraktionen gehen würden. So, vielen Dank dafür erstmal. Gibt es dazu direkt Fragen der Abgeordneten? Das war jetzt eine Wortmeldung, Herr Stock, und eine Frage. Schön, Sie waren noch dran. Wunderbar. Herr Hillebrand, bitte.
Also vielen Dank für den informativen Bericht. In einem Zungenschlag kann ich nicht so ganz mitgehen. Sie haben gesagt, Sie zeichnen ein Bild von jungen Leuten, die nur punktuell politisch aktiv wären. Und danach machen Sie es nicht mehr. Wenn Sie sich Fridays for Future angucken, gerade die Klimaaktivitäten von jungen Leuten, da stellt man fest, dass die A immer jünger werden, dass sie auch eine Kontinuität in ihrer Arbeit haben. Ich glaube, dass man es einfach nicht so sagen kann. Das war nur so ein Zungenschlag. Ich weiß nicht, ob Sie das so gemeint haben. Ich glaube, Kinder und Jugendliche sind genauso wenig oder genauso viel politisch aktiv wie Erwachsene auch und nicht nur an Projektarbeit interessiert.
Ich kann Ihnen nach den aktuellen Studien sogar sagen, dass Kinder und Jugendliche mehr politisch interessiert sind als Erwachsene. Genau, Ihr Beispiel mit Fridays for Future zeigt genau das, was ich meine. Kinder und Jugendliche lernen immer mehr, sich außerhalb von politischen Entscheidungen zu organisieren. Und es geht ja bei dem 18a genau darum, dass Sie Kinder und Jugendliche verpflichtend an Ihren Entscheidungen beteiligen müssen. Und wenn Sie sie nicht beteiligen, das war sozusagen vielleicht das, was ich meinte, wenn Sie sie beteiligen und dann nicht das, was Sie mit Ihnen ausgehandelt haben, umsetzen, dann gibt es genau diesen Ausbruch und wir erleben halt ganz viele Kinder und Jugendliche, die sich dann nicht mehr in diese Prozesse einbringen, aber trotzdem politisch aktiv sind. Das wollte ich nochmal in die Richtung umdrehen, nicht?
Vielen, vielen Dank dafür. Dann, wie gesagt, danken wir für die Vorstellung und kommen jetzt wieder zur Behandlung von Beschlussvorlagen. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Zur Beschlussvorlage rufe ich auf S134. 2022, Bauprogramm Nebenanlage Dorfaue Miersdorfer Straße. Gibt es dazu noch Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir sprechen hier über die Variante 2. Dann bringe ich diese Beschlussvorlage jetzt zur Abstimmung. Wer dieser so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das sind 14 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme, dementsprechend keine Enthaltung. Damit gilt die Beschlussvorlage als angenommen. Vielen Dank. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S136-2022, Antrag auf Ablösung der Stellplatzverpflichtung für das Bauvorhaben Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses mit 8 Wohneinheiten in der Dorfaue 9. Das wurde heiß diskutiert in den Ausschüssen. Ich frage dennoch, gibt es dazu heute noch Redebedarf? Herr Dr. Sternagel, bitteschön.
Ja, in den Ausschüssen wurde es ja auch sehr kontrovers diskutiert. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wohn- und Wirtschaft wurde es abgelehnt. Im Bauausschuss wurde dafür gestimmt. Ich möchte den Abgeordneten noch mal sagen, sie sollen sich wirklich ganz gut überlegen, wie sie stimmen, denn das ist ein Präzedenzfall, der für zukünftige Entscheidungen wichtig ist. Wir können also die Stellplatzsatzung in den Papierkorb schmeißen, wenn wir hier zustimmen. Denn es gibt keinen Fall, wo wir in Zukunft dann nicht ablehnen müssen könnten. Denn wir stimmen hier einem Fall zu. Es gibt Möglichkeiten, das Bauvorhaben etwas zu verkleinern, wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre Tiefgaragen. Das ist ja unsere Wunderwaffe. Ist auch nicht passiert, und sondern nur ganz kleine Notiz hier, in dem gesagt wird, ja, die passen nicht alle hin. Also so geht das nicht. Also ich bitte wirklich nochmal, jeder soll in sich gehen. Wer hier zustimmt, der stimmt eigentlich zu, dass die Stellplatzsatzung praktisch nochmal neu gemacht werden muss. Danke.
Vielen Dank, Herr Dr. Sternagel. Herr Nerlich, bitteschön.
Ich würde den Ausführungen von Herrn Dr. Sternagel folgen wollen. Dieser Freikauf öffnet Tür und Tor. Ich bin der Meinung, die Stellplatzsatzung müsste insofern angepasst werden, dass da eine Regelung Quadratmeter, Wohnfläche, für wen auch immer, zur Geltung kommt. Also egal, ob das jetzt für altersgerechtes Wohnen, Studentenwohnen oder Wohnbauten sind, dass dann Schlüssel Wohnfläche in Quadratmeter zugrunde gelegt wird. Und wenn schon ein Freikauf möglich wäre, dann müsste genau in dieser Region genau festgelegt werden, wo dieser Platz, der zu den Kosten, wie jetzt gerade veranschlagt ist, wo der denn auch hingebaut wird. Und dass das Geld nicht eingesammelt wird und irgendwann mal ein Parkplatz gebaut wird irgendwo auf einer ganz anderen Stelle. Also ich werde nicht dafür stimmen.
Vielen Dank, Herr Nerlich. Frau Schulz, bitte.
Ja, danke. Ich würde mich den Vorrednern gerne noch mal anschließen wollen und vielleicht mal noch eine persönliche Erfahrung teilen. Ich wohne in einem Neubau mit 16 Wohneinheiten, wo damals auch, wie auch immer, genehmigt wurde, dass für diesen Bau nur 6 Parkplätze gebaut werden. Und überlegen Sie sich mal, wo parken denn die ganzen anderen Mieter aus diesem Gebäude? Die parken das ganze Umfeld zu und machen die Verkehrssituation unübersichtlich. Und das wird nicht nur an dieser Stelle passieren, sondern auch bei jedem anderen Bau, wo wir solche Ablösen zulassen und nicht gleich eine Lösung parat haben, wo die anderen neuen Bewohner dann stattdessen parken können. Danke.
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Gut. Ich will auch gerne noch was dazu sagen. Ich glaube, das darf ich auch. Also egal, wie das heute hier ausgeht, diese Beschlussvorlage, egal wie das Abstimmungsergebnis ist, ich glaube, es handelt sich um 4 Parkplätze, wenn ich die Beschlussvorlage richtig gelesen habe, die müssen nach der aktuellen Satzung sowieso denn nicht gebaut werden, egal ob wir dafür oder dagegen sind. Das heißt explizit, dieses Beispiel zeigt uns wieder auf, dass unsere Stellplatzsatzung irgendwo eine Lücke hat. Das ist das, was die Vorredner schon gesagt haben, da müssen wir aktiv werden. Also von daher weiß ich jetzt nicht, ob wir demjenigen dankbar sein sollen oder nicht, dass er uns das nochmal so explizit vor Augen geführt hat, aber da sollten wir dann wirklich nochmal angreifen oder über Verbesserungen nachdenken. Frau Schulz, Sie möchten noch kurz?
Ja, mal nachfragen, was genau damit gemeint ist, weil dieser Fakt ist mir bisher auch nicht bekannt.
Also wenn wir diesem Ablöseantrag nicht zustimmen, dann hat nach meiner Kenntnis, der Bauherr oder der Investor, wie auch immer man ihn nennen mag, die Möglichkeit, die Wohnung in barrierefreie Wohnungen zu bauen und muss dafür keine Stellplätze nachweisen. abweisen. Herr Kolb, Sie berichten mich jetzt.
Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Es ist folgender Sachstand. Wie Herr Dr. Sternagel schon referierte, es wurde kontrovers und unterschiedlich diskutiert. Zum Auftakt des Verfahrens war der Stand der, dass dort ein Wohnhaus geplant war mit ganz in Anführungszeichen normalen Wohnungen, die entsprechende Größen aufwiesen, wonach nach der geltenden Stellplatzsatzung dann die entsprechenden 12 Stellplätze nachzuweisen sind, was auf dem Grundstück nicht möglich ist. 4 hatten keinen Platz. Das war der Stand bis zum Bauausschuss, wo eben auch sich abzeichnete, dass es eben problematisch ist, wie kann überhaupt dem Stellplatzproblem begegnet werden. Zum Stand Hauptausschuss hatte der Hauseigentümer und, Entschuldigung, der Investor, der Grundstückseigentümer eine Planungsvariante bei der unteren Bauaufsichtsbehörde eingereicht, die aufweist, dass im Erdgeschossbereich altengerechte Wohnungen mit dem Qualitätsmerkmal Barrierefreiheit errichten möchte, was eine Planungsänderung darstellt, was aber eben auch in der geltenden Stellplatzsatzung seine Berücksichtigung dahin findet, dass der Schlüssel für die notwendigerweise zu errichtenden Stellplätze dafür ein weit gröberer ist. Also dort ist dann für 5 Wohnungen nur ein Stellplatz nachzuweisen. Wenn das auf das Gesamtprojekt dann hochgerechnet ist, dann ergibt sich diese Rechnungsdarstellung, dass die notwendigen Stellplätze dann auf dem Grundstück ausreichend hergestellt werden können, mit der Auflage, die Wohnungen im Erdgeschoss entsprechend qualitativ auszustatten.
Herr Weidler, bitte. Eine kleine Ergänzung an der Stelle. Also wir haben das ja nun, wie schon bereits gesagt, kontrovers in verschiedensten Ausschüssen mittlerweile diskutiert. Und die Quintessenz daraus ist, wir haben genau die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Ganz einfach. Entweder wir nehmen halt das Geld, was, soweit ich ja gelernt habe, genau für Parkplätze sozusagen dann vorgesehen ist. Also wir dürfen es auch für andere Sachen nicht nehmen. Also ich glaube, ein Stellplatz 8.000 Euro oder irgendwie sowas. Roundabout 32.000 Euro, die wir quasi als Stadt bekommen. Oder wir lehnen es halt ab und bekommen halt kein Geld und es werden trotzdem keine Parkplätze gebaut. So muss man das halt ganz einfach sehen. Und so wie Herr Kolb das eben schon ausgeführt hat, gibt es dann barrierefreie Wohnungen, die dann gebaut werden. Und wer am Ende des Tages dort einzieht, ob das jetzt nun dann wirklich Leute mit Handicap sind, die barrierefreie Wohnungen brauchen oder nicht, das wird am Ende des Tages dort mit Sicherheit nicht kontrolliert werden. Also wir haben die Ressourcen einfach dafür nicht. Und von daher ist das Geld einzustreichen und eventuell später nochmal zu planen, wo man eventuell 4 Stellplätze errichten kann, einfach an der Stelle die bessere Variante, muss man dazu sagen. Und wir haben auch festgestellt, dass derjenige, der dort baut und diese Stellplätze errichten muss oder soll, kann, definitiv auch Gewerbetreibender in Wildau ist. Also so oder so ist mit Sicherheit die Variante, das Geld für diese Plätze zu bekommen und dafür dann später welche zu erstellen, einfach die sinnvolle Variante und dann im Nachgang die Stellplatzsatzung dementsprechend nochmal anzupassen.
Vielen Dank. Herr Vulpius, dann Herr Wilde.
Ja, tatsächlich haben wir das im Hauptausschuss diskutiert und auch, ob das die bessere Variante ist, das Geld dann wenigstens mitzunehmen, wissentlich, dass in beiden Varianten diese 4 Stellplätze vermutlich nicht gebaut werden gebaut werden müssen ja letztendlich. Wir in der Fraktion sind da bei den Ausführungen von Herrn Dr. Sternagel, der ja gesagt hat, dass man letztendlich einen Präzedenzfall schafft an der Stelle und ja letztendlich anderen Investoren ja signalisiert, dass wenn entsprechend nicht auf eigenem Grundstück nachgewiesen werden kann, man sich durchaus rauskaufen kann. Dafür gibt es ja auch diese Ablösesatzung, das haben wir insofern verstanden. Aber tatsächlich würden wir hier auch den Weg präferieren zu sagen, nein, nicht ablösen, sondern wenn bauen, dann bitte auch entsprechende Autostellplätze vorhalten. Dafür haben wir unsere Stellplatzsatzung. Und dann, wie Herr Richter es auch ausgeführt hat, das Schlupfloch zeitnah schließen mit diesem altersgerechten Wohnen, Weil unsere Befürchtung ist tatsächlich, dass dann bei größeren Bauvorhaben, die uns ja auch ins Haus stehen, entsprechende Vorstellungen haben wir jetzt in den letzten Sitzungsrunden ja dann auch gehabt von Investorinnen, dass dann unter Umständen ja nochmal, viel größere Bauten da sind und wir entsprechend dann plötzlich ganz viel altersgerechtes, barrierefreies Bauen haben und entsprechend wenig Stellplätze. Und das Ende vom Lied wird dann ja sein, dass die Kfz ja auch quasi im städtischen Raum dann abgestellt werden. Also wie Frau Schulz ausgeführt hat, irgendwo sind die dann ja, diese Autos. Die sind ja nicht bloß, weil wir sagen, kannst du ablösen, sind die ja trotzdem da. Und auch wenn der Investor sagt, ich baue barrierefrei, Herr Weidler hat es ausgeführt, können wir nicht darauf bestehen, dass auch entsprechend dann eingezogen wird und entsprechend dann nicht doch Autos da sind. Und wir haben nachher quasi das Problem im städtischen Raum mit den Kfz, die dann da stehen. Und von daher, wie gesagt, unser Appell ablehnen und zeitnah, wie Herr Richter es ausgeführt hat, zeitnah gucken, dass wir die entsprechende Stellplatzsatzung dann nochmal anfassen an der Stelle. Vielen Dank.
Vielen Dank. Bevor Herr Wilde jetzt das Wort hat, würde ich das Wort Herrn Anders geben wollen. Bitte schön.
Das war jetzt nicht meine Absicht, dass ich jetzt vorher dran bin, aber jetzt erstmal ohne Wertung. Aus Sicht der Verwaltung möchte ich erstmal sagen, dass wir die Stellplatzsatzung und die Ablösesatzung, ist kein Teufelswerk. So, wir haben uns damit wirklich lange beschäftigt. Wir haben es auch rechtsanwaltlich prüfen lassen, ob wir da uns im gesetzlichen Rahmen bewegen, ja oder nein. Ja, wie gesagt, das war ein langer Prozess. Dass bestimmte Investoren oder Eigentümer bestimmte Erleichterungen ausnutzen, das haben wir in vielen Fällen im Leben, nicht nur hier. Das generell auszuschließen halte ich jetzt, meine persönliche Ansicht, nicht für den richtigen Weg, sondern Herr Wolpus hat ja gesagt, dafür haben wir die Satzung, dass wir im Einzelfall entscheiden können, wollen wir dem zustimmen oder wollen wir dem nicht zustimmen. Die Stellplatzsatzungen zu überarbeiten und damit entsprechend auch die Ablösesatzung zu sagen, man lässt das gar nicht mehr zu, da wird es immer Gründe geben bei bestimmten Investoren, warum man es so nicht machen sollte. Und diese Einschränkung, die zieht sich ja, da wird Herr Kolb sicherlich noch mehr sagen können dazu, durch unsere ganze Stellplatzsatzung. Das fängt bei barrierefreies Wohnen an, das geht über die Nähe zum ÖPNV, S-Bahn, wo wir mögliche Einschränkungen haben. Naja, klar, braucht derjenige auch weniger, im Allgemeinen gesprochen. Weniger Stellplätze nachweisen, bis hin, wenn es Studentenwohnheim ist, gibt es auch Einschränkungen, dass man weniger Stellplätze nachweisen muss. Ob es denn im Studentenwohnheim nur Studenten wohnen, weiß man dann auch nicht. Aber nur weil es bestimmte Leute ausnutzen, komplett zu verschärfen, halte ich jetzt auch nicht für den richtigen Weg, sondern sicherlich haben wir die Anträge hier auch vorzuliegen, aber es ist ja nicht so, dass wir jede SVV über so eine Anträge zu entscheiden haben. Wollen wir es oder wollen wir es nicht? Also das hält sich ja schon in Grenzen. Das war, mal sagen, wir reden über 2 Anträge im Jahr. Und entsprechend würde ich auch dafür werben, dass die Stellplatzsatzung auch erstmal so belassen bleibt und wir halt immer über diesen Einzelfall entscheiden. Und da muss jeder Stadtverordnete für sich selber entscheiden, will ich dem zustimmen, ja oder nein. Ich glaube nicht, dass es da ein richtig und ein falsch gibt. Es gibt sicherlich für beide Seiten Argumente, aber mein Anliegen ist hier wirklich, dass wir die Stellplatzsatzung, nachdem wir wirklich jahrelang dafür auch gearbeitet haben gemeinsam, nicht jetzt einfach mal anpassen, weil wir das Gefühl haben, dass irgendwelche Leute irgendwas ausnutzen. Weil dann müssen wir irgendwo alles anpassen und alle bestrafen, nur weil ich vielleicht das 1-2 machen. Ist eigentlich nicht den Weg, den wir als Verwaltung gehen wollen.
Vielen Dank. Herr Wilde, bitte jetzt.
Also Angst vor Präzedenzfällen habe ich nicht, da wir hier nicht im angloamerikanischen Rechtssystem leben. Den Finger zu heben und zu sagen, da wurde aber schon mal entschieden, ist für mich keine Rechtsgrundlage, immer so zu entscheiden. Erstens. Zweitens, wenn mir einer die Frage beantwortet, wo die Leute, die dort wohnen, dann parken sollen, werde ich hier wahrscheinlich keine vernünftige Antwort bekommen. Seht doch zu, nachdem der Investor seine Verdienstmöglichkeiten errichtet hat. Wir müssen anerkennen, dass wir mit der Ziffer 1.4 in der Anlage 1 zur Stellplatzsetzung einen Fehler gemacht haben. Ich rege an, diese kurzfristig zu streichen, in natürlich in eben vernünftigen parlamentarischen Verfahren. Ich kenne sehr wohl mehr als eine Familie, wo ein Familienmitglied aufgrund seines Gesundheitszustandes barrierefrei lebt, leben muss, aber sehr wohl in dieser Familie auch ein oder mindestens ein Fahrzeug vorhanden ist. Ich denke, dass diese Ziffer mehr als überholt ist und wir sollten rechtlich prüfen, ob hier eine Streichung möglich wäre. Ich werde mich gegen ein Freikaufen in dieser Beziehung aussprechen.
Vielen Dank. Herr Stock, wollen Sie noch?
Bis auf den letzten Satz hat er alles gesagt.
Wunderbar. Denn muss jeder jetzt für sich entscheiden? Ja, keine Frage. Ich sage jetzt mal was ganz Verrücktes. Da sich alle Fraktionen, so habe ich es jetzt mal rausgenommen, einig sind, dass wir die Stellplatzsatzung nochmal anfassen wollen oder sie anfassen wollen oder müssen, freue ich mich über eine Beschlussvorlage von allen Fraktionen. Gemeinsame, das wäre ja mal was. Gut, das aber nur am Rande. Also, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer dem Antrag auf Ablösung der Stellplatzverpflichtung für das Bauvorhaben Errichtung des Mehrfamilienwohnhauses mit 8 Wohneinheiten in der Dorfau 9 zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. 5 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? 7 Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? 3. Damit ist der Antrag auf Ablösung abgelehnt. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Beschlussvorlage. Ich rufe die Beschlussvorlage S138-2022 auf. Entscheidung über die Gültigkeit des Bürgerentscheids zur Abwahl der Bürgermeisterin Frau Angela Homuth der Stadt Wildau am 3.4.2022. Gibt es dazu noch Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bringe ich diese Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich die Beschlussvorlage S140-2022 auf. Austritt aus dem Kinder- und Jugendbeirat. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Austritt von Vivian Amanda Wortmann, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus dem Kinder- und Jugendbeirat zur Kenntnis. Gibt es dazu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann bringe ich auch diese Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer dem so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich die Beschlussvorlage F142-2022 auf. Abberufung eines sachkundigen Einwohners aus dem Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Liegenschaften. Herr D. Berger wird zum 1.6.2022 als sachkundiger Einwohner aus dem Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Liegenschaften abberufen. Gibt es dazu noch Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann bringe ich auch diese Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer dieser so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das sind 14 Ja-Stimmen. Herr Hillebrand ist nicht anwesend. Müssen wir auch aufschreiben, wa? Ja. Wunderbar, dann haben wir das gemacht hiermit. Dann gilt die Beschlussvorlage als angenommen. Dann rufe ich die Beschlussvorlage F143-2022 auf. Abberufung von sachkundigen Einwohnern aus dem Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung. Herr M. Kiewitz und Herr J. Nico werden zum 1.6.2022 als sachkundige Einwohner aus dem Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung abberufen. Kein Redebedarf, wie ich sehe. Dann bringe ich die Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer dieser so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Frau Zierfuhr, ist das ein Handzeichen oder? Ich freue mich. Denn sind es 14 Ja-Stimmen. Herr Hillebrand ist nicht anwesend. Dann gilt diese Beschlussvorlage als angenommen. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage F144-2022, Abberufung eines sachkundigen Einwohners aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft. Herr U. Borschel wird zum 1.6.2022 als sachkundiger Einwohner in diesem Ausschuss abberufen. Hier gibt es auch keinen Redebedarf mehr, wie ich sehe. Wer diesem so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Auch das ist einstimmig von den Anwesenden. Herr Hillebrand ist nicht anwesend. Ja, damit haben wir jetzt, glaube ich, alle geschafft. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und das Sitzfleisch und wünsche einen schönen Feierabend. Damit schließe ich die Sitzung. Danke.